Endlich, endlich, endlich sind sie da. Die Preise zu den neuen, den Next-Gen-Konsolen. Johannes kann sich kaum noch zusammenreißen und wir haben die These, dass es völlig egal ist, wie viel die kosten, sondern es darauf ankommt, welche Kosten danach eigentlich entstehen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf darangehtdiewelt-zugrunde.de und Robots and Dragons. Nachdem wir letzte Woche euch mitgenommen haben auf einen Trip hinunter in die Erinnerungsstraße, eine ganz schreckliche Übertragung vom Englischen ins Deutsche meinerseits, ich entschuldige mich jetzt schon, sind wir heute, und wir, das sind Max und ich, Johannes, hallo, sind wir heute wieder extra für euch da. Es ist ja auch ein bisschen was passiert. Am Mittwoch hat Sony hat bekannt gegeben im Rahmen eines Stream-Dingsbums, wann die PlayStation erscheinen soll. Anfang November, ich glaube 12. bzw. 19., je nachdem, wo auf der Welt man lebt. Und wie viel das Ganze kosten soll, nämlich 500 € für die normale Version und also mit optischem Laufwerk und 399, also 400 € für die Version mit digitalem Laufwerk. Neu daran sind halt die Preise und das Datum. Weniger neu ist, dass es diese zwei Versionen gibt. Und jetzt haben wir eben auch die Situation, dass die Xbox Series X ja jetzt auch ein Veröffentlichungsdatum und einen Preis hat. Da ist Microsoft ein bisschen schneller gewesen als Sony. Es wird ja auch zwei Versionen von der Xbox geben. Eine tipptopp, superduper, mega leistungsfähige Klotz-Version für ebenfalls 500 € und eine nicht ganz so leistungsfähige Mini-Klotz-Version, das ist die Xbox Series S, für 300 €. Auch die wird dann nur digital sein. Und wir freuen uns schon megamäßig auf diesen 12. bzw. 19. November, wenn diese Konsolen oder in diesem Zeitraum erscheinen ja beide Konsolen. Und wir sind schon mega gespannt und haben schon, ich glaube, 5 oder 6 Konsolen jeweils vorbestellt, weil wir gestern Nacht bis 2 oder 3 Uhr nachts aufgeblieben sind, um extra noch diesen Knopf zu drücken, damit unsere Vorbestellungen auch durchgeht und nicht wir jetzt heute Morgen aufwachen mussten, um festzustellen, oh Gott, das ist alles ausverkauft. Oder was meinst du, Max?
Ja, ich habe noch zufällig 3.000 € rumliegen sehen und dachte, da kaufe ich mir doch eine Handvoll neue Konsolen.
Wer braucht schon Altersvorsorge? Wir werden eh alle nicht mehr alt. In 2 Jahren geht die Welt unter.
Von daher gut, dass die Konsolen jetzt rauskommen. Schade, dass es keine Spiele für sie gibt. Und damit haben wir dann auch die beiden Themen, über die wir heute nicht so groß sprechen wollen. Dieses Oje, oje, gibt's jetzt etwa keine Konsolen mehr? Dazu haben wir tatsächlich schon was aufgenommen, als es darum ging, dass PlayStation in den USA diese Pre-Order, ja, also angekündigt hat. War für mich dann auch ganz interessant, dass so getan wurde, als sei das überhaupt nicht bekannt, als Sony gesagt hat, und jetzt könnt ihr losbestellen. Also es wurde natürlich nicht so gut kommuniziert. Wir haben auch damals darüber gesprochen, dass da durchaus eine Absicht hinterliegen kann. Stichwort Angebot und Nachfrage.
Naja, es wäre ja schön, wenn es Angebot und Nachfrage wären, aber die Nachfrage ist ja künstlich gezüchtet, dadurch, dass das Angebot künstlich verknappt wird. Auch wenn Sony natürlich erklärt, ja, Corona, wir können nicht so viel produzieren, aber das halt so massiv zu kommunizieren und dann quasi eine Panik loszutreten, das ist Berechnung, Verzeihung.
Und deswegen sollen die Leute unsere Episode hören. Und da muss ich, was heißt da muss ich, Johannes weiß das auch, das ist Berechnung und so funktioniert Angebot und Nachfrage auch im normalen Markt. Natürlich nicht der reinen Logik nach. Kannst du in jede Wirtschaft gehen, in jede Industrie gehen. Es wird immer einen Weg geben, wie wir dafür sorgen können, dass, oh nein, es gibt nur noch ein iPhone und es wird nie wieder neue geben. Das ist leider ein mühseliges Thema. Wen das von euch interessiert, dem empfehlen wir uns da unsere ältere Episode. Ich glaube zum Thema, dass es nicht so wirklich Launch-Titel gibt, was ich gerade kurz angeschnitten habe, gibt es auch. A, Episoden von uns. B, könnt ihr einfach mal euch noch dran erinnern, was war so das Launch-Angebot zu Zeiten der PS4 und der Xbox One? Was war das Launch-Angebot bei der Xbox 360 und bei der PlayStation 3? das war schon immer recht wenig, worüber dann am Ende einer Konsolengeneration wirklich noch gesprochen wurde. Von daher bitten wir euch, sowas wie künstliche Angebot- und Nachfragesituationen kritisch zu beobachten, sowas wie Launch-Titel, die es nicht gibt, nicht zu einem neuen Phänomen zu erklären, weil es das schon immer gab. Und stattdessen vielleicht ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und damit meine ich nicht weitere Spiele, sondern tatsächlich, was diese Preise der Konsolen und diese Preispolitiken, die die beiden Firmen jetzt gestartet haben, auf lange Sicht bedeutet. Was denkst du denn da, Johannes?
Naja, also für die optischen oder die Versionen mit optischen Laufwerke, Laufwerken wird sich nicht so viel ändern. Wir wissen durch eine Äußerung entweder von Microsoft oder von Sony, dass der Preis von Spielen irgendwo zwischen 49 und 69 Euro, also zwischen 50 und 70, sagen wir es so, Euro liegen wird, beziehungsweise Dollar, beziehungsweise Renminbi, keine Ahnung. Und da ist dann ganz klar, dass Spiele in der nächsten Konsolengeneration teurer werden. Also ausgenommen sind natürlich dann die Indie-Spiele, die weiterhin irgendwo zwischen 20 und 30 Euro kosten werden. Aber Vollpreistitel AAA oder Quadruple A.
Nur Quintuple, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ob es 4A oder 5A waren. Ich bin völlig verwirrt.
8A. Warum bei 4 aufhören? 8A.
Denken Sie groß, Herr Hahn.
Ja, eben. There's no limit to play, wie es in diesem Stream immer wieder hieß. Spiele werden offensichtlich teurer. AAA, Quadruple, Quintuple, whatever A. Spiele werden teurer, kosten jetzt 70 Euro und damit wird im Grunde genommen etwas durchgedrückt, was die großen Publisher schon seit Jahren lamentieren, nämlich, dass sie kaum noch Geld mit ihren Titeln machen, was Blödsinn ist, und versuchen jetzt eben da einfach mehr Geld rauszuschlagen. Für die digitalen Versionen ist es nochmal ein Tick spannender eigentlich. Denn was macht Sony mit seinem digitalen Marktplatz, Max?
Naja, in erster Linie forcieren sie ihn weiter. Wer natürlich ganz klar ein Vorreiter ist, und ich denke, auf lange Sicht kann ich mir bei Microsoft auch nicht anders vorstellen, ist, dass diese Apple-Philosophie weiter ins Zentrum rückt. Sprich, wenn jemand unser Gerät benutzt, dann soll er sich bitte auch in unserem Ökosystem fortbewegen. Das hat Sony ja auch immer mit Musik- und Filmangeboten noch mit drin probiert, die dann aber meistens nicht so groß waren, dass du irgendwie über Sonys Dienste einen Film geliehen hast, sondern du hast dann natürlich doch Netflix, was du ja auch auf der Konsole benutzen konntest. Also gleicher Weg, nicht irgendwie weniger oder mehr Komfort. Du hast dann immer noch mal auf andere zurückgegriffen. Und zumindest in dem Spielesektor, denke ich, sind auch diesmal wieder, ich denke, das war auch schon zu PS4, Xbox One Zeiten so, wo es ja das Gerücht gab, dass die Xbox One schon ohne optisches Laufwerk hätte kommen sollen. Und ich wette, Sony hat auch darüber nachgedacht, weil das den Gebrauchtmarkt ja kaputt macht. Also ich denke so, der große Verlierer dieser Konsolengeneration werden so Geschäfte wie GameStop sein. Die werden ihr Geschäftssystem entweder radikal überdenken oder untergehen. Weil auch wenn wir noch mit der Xbox Series X und mit der PlayStation 5 mit Laufwerk, mit optischem Laufwerk, weiterhin die Option haben, auf Discs zurückzugreifen. Die Käufe der letzten Jahre zeigen ja auch, es geht immer weiter Richtung digital, und jetzt haben wir auch noch zwei günstigere Konsolenalternativen, die diesen Markt mehr in den Vordergrund rücken werden. Klar, man kann jetzt noch abwarten, wie sehen denn die Verkaufszahlen? Also bis Mittwoch hätte ich noch gesagt, schauen wir mal, wie die Verkaufszahlen aussehen. Aber da Sony ja anscheinend einfach alles ausverkauft, und ich denke, dass Microsoft nicht viel schlechter an Verkaufszahlen, zumindest in den USA und in weiten Teilen Europas, aussehen wird, werden ziemlich viele Xbox Series S und ziemlich viele PlayStation 5s ohne optisches Laufwerk rauskommen. Und das bedeutet, dass diese Spieler automatisch in diesem digitalen Store angeboten drin bleiben. Und da hattest du im Vorgespräch ja schon angesprochen, dass derzeit Microsoft etwas hat, was Sony noch nicht hat, womit sie da vielleicht versuchen, die Leute bei sich weiterzubinden.
Genau, Microsoft hat da diesen Game Pass. Das ist sowas wie, es tut mir leid, Netflix für Videospiele. Und von der Qualität her, wer das kennt, sowas ähnliches gibt es auch beim Humble Bundle, das Humble Bundle Monthly.
Wenn ich kurz darf, was wir alle dachten, dass Google macht, bevor wir rausgefunden haben, dass Google einfach alle Leute abzocken wollte.
Ja, von Stadia hat man ja auch nicht mehr viel gehört, was wir, glaube ich, auch schon so, naja, angedeutet haben, was passieren könnte, weil Google ja sehr, sehr bekannt dafür ist, Dinge konkret durchzuziehen. Und anderes Thema aber. Also ich denke, dass Microsoft vielleicht weniger auf ihren Marketplace, Fragezeichen, heißt der so, setzen wird, sondern viel eher wahrscheinlich auf diesen Game Pass. Das heißt, du besorgst dir dieses Abo, zahlst, ich sag mal, eine Zahl 20 Euro im Monat und bekommst dann jeden Monat halt eine Auswahl an Spielen. Ich glaube, vor 2 Monaten ungefähr war auch dabei zum Beispiel Grounded in der Early Access Version, dieser neue Survival-Shooter von Obsidian Entertainment. Und das haben dann überraschend viele Leute direkt am ersten Tag gespielt, weil sie eben diesen Game Pass hatten. Also mit diesem Game Pass ist Microsoft relativ erfolgreich und ich glaube, wenn sie schlau sind, richten sie sich noch mehr in diese Richtung aus. Was ich noch gerne sagen würde, du hast ja schon die Gebrauchtspiele angesprochen und da haben wir uns ja auch schon öfter drüber unterhalten, dieses Konzept von diesem eigenen Ökosystem, das nennt man auch Wallet Garden, wie gesagt, also das sind dann geschlossene Systeme, da entwickelt sich auch viel hin in der digitalen Distribution bei vielen Sachen. Aber mir geht es weniger um Gebrauchtspiele und Gebrauchtspielläden und Gebrauchtspiele-SpielerInnen, auch wenn es natürlich schade ist, wenn diese Läden halt pleite gehen oder eben Geschäfte oder ihre Geschäfte aufgeben müssen. Worüber ich eigentlich reden will, ist, dass wir eben nicht nur Probleme haben werden, diese Gebrauchtspiele zu bekommen, sondern überhaupt Spiele zu archivieren, wird ein Problem sein. In 20 Jahren werden wir uns ärgern über die digitale Distribution, weil wir diese ganzen Indie-Spiele, die es fast nur noch digital gibt, weil es sich kaum noch einer wirklich leisten kann, ein Spiel weltweit in einer Packung rauszubringen, die Spiele laufen Gefahr, sag ich mal, verloren zu gehen. Das ist jetzt schon ein Problem, dass wir teilweise diese Spiele zwar nur noch emulieren können, weil die Original-Hardware fehlt. Uns fehlen PC-Engines, uns fehlen Jaguars, ja, funktionierende Konsolen von alten Spielen. Das sind noch vielleicht noch nicht mal gute Spiele oder wirklich herausragende Spiele, aber sie sind Teil dieses kulturellen Vermächtnisses, das wir Videospiele-Historie nennen. Und da laufen wir Gefahr, durch diese geschlossenen Systeme, durch die rein digitale Distribution, tatsächlich irgendwann diese Spiele zu verlieren. Natürlich nicht die großen, wichtigen in Anführungsstriche Titel, aber zum Beispiel sowas wie Return of Obra Dinn wird alle Nase lang gefeiert als ein wichtiger, künstlerisch erfolgreicher Titel. Ich glaube, den gibt's für die Switch im analog zu kaufen quasi, aber also in der Verpackung und natürlich digital, aber werden wir das in 10 Jahren vielleicht noch spielen können, in 20? Vielleicht hängt es auch an irgendwelchen Servern, die dann abgeschaltet werden. Also das ist ein ganzer Rattenschwanz, der da dranhängt, was die Erhaltung von Videospielekultur angeht. Verzeihung, ich fürchte, ich habe unsere Folge ein bisschen derailed.
Zu dem Thema könnten wir wahrscheinlich nochmal eine ganze Episode machen. Ich kann jetzt nur dazu anschneiden, dass es weiterhin Möglichkeiten gäbe, das Ganze auf Datenträger zu bringen. Ich war immer noch ein Fan von einem Gerücht, das es zwischenzeitlich gab, mit relativ leicht austauschbaren Quasi-Laufwerken, also quasi Festplatten, tragbaren, die du wie damals im NES-System dann in die aus der PS5 raus und reinstecken kannst, einfach nur um die ganzen Spiele so mit einem Schub, dass du deine eigene Zusammenstellung hast von auf meiner PlayStation 1, ich nenne sie jetzt mal VHS, auf meiner Festplatte 1 habe ich meine Shooter, auf der zweiten habe ich die ganzen Open World AAA-Spiele, auf der dritten habe ich irgendwie 200 Indie-Spiele, weil die ja nicht so viel Platz fressen, wenn du da eine 2-Terabyte-Festplatte hast oder sowas. Also das wären natürlich Sachen, die man dazu kaufen muss, aber ne, das Thema Zusatzkosten bei Videospielen haben wir heute ja sowieso. Also ich bin zumindest da, ich wäre jetzt mal vorsichtig optimistisch guter Dinge, dass es weiterhin Wege gibt, sowas in eine Art physische Form zu bringen. Weil damals war es ja auch, wie du richtig sagst, also wenn ich ein Super Nintendo-Spiel habe und dann plötzlich aber, wenn nicht da irgendwann mal jemand dafür gesorgt hätte, dass das auch auf PCs landet mit Emulatoren und Co., ja, wenn ich plötzlich keinen Super Nintendo mehr finde, der funktioniert, dann habe ich das Problem ja auch irgendwann, weil hergestellt werden die Dinger ja auch nicht mehr.
Nee, aber da hast du dann halt die Situation, dann können wir gerne weiter über unser eigentliches Thema, nämlich diesen Preis in Anführungsstrichen Kampf reden. Wenn du keine Originalkonsole mehr hast, zusammen mit einem Fernseher, der die abspielen kann, dann fehlt dir die Möglichkeit, ein Spiel in seiner eigentlichen Version, in einem eigentlichen Spielerlebnis zu spielen. Es ist was anderes, wenn du in einer Arcade-Halle spielst und gegen deinen Kumpel Street Fighter 2 zockst, als das zu Hause alleine gegen den Computer über einen Emulator zu spielen. Das ist einfach was anderes.
Ja, das verstehe ich zwar, aber das Problem haben wir jetzt mit allen alten Konsolen, egal ob physisch oder digital. Deswegen
das Problem besteht schon, genau, ja.
Deswegen überspringen wir das mal mit dem wahrscheinlich
heftigsten
Derail, den Johannes jene Konsole eingebaut hat. Und wir denken jetzt alle zusammen bitte 4 oder 5 Minuten oder 6 Minuten zurück, als Johannes über den Game Pass sprach.
Stimmt, da war ja was.
Denn Sony hat während seiner Präsentation PlayStation Plus Collection vorgestellt. Und ohne irgendwie auf Preise einzugehen oder ob das jetzt alle Titel sind, wurden so jede Menge oder sagen wir mal 10, 15 Exklusivtitel der PlayStation 3, der PlayStation 4 Zeit gezeigt und dann hieß es einfach die PlayStation an- und runterladen. Da das Ding PlayStation Plus Collection heißt, klingt es erstmal so, als hat es auf jeden Fall, also es muss auf jeden Fall abonniert werden, weil PlayStation Plus ist ein Abo-Service. Das wird keine Einmalzahlung sein und dann kannst du diese Spiele immer runterladen. Interessant ist dieses Runterladen, kein Streaming. Genau wie beim Game Pass, ihr könnt die Spiele runterladen. Ihr könnt dann auch offline spielen, zwischendrin glaube ich. Aber also auf jeden Fall, solange das Abo läuft, alles cool. Wenn du das Abo nicht mehr hast, dann kannst du die Spiele auch nicht mehr spielen. So weit zu der nicht allzu unähnlichen Logik zu auch so Sachen wie zum Beispiel Spotify, Tidal und Co., wo man sich die Musik ja auch für Offline-Modus runterladen kann. Alles möglich, solange das Abo läuft. Wie es genau läuft, haben sie nicht erklärt, aber es hört sich, wie ich ja gerade schon angedeutet habe, sehr nach Game Pass an. Ich denke also auch, dass auch Sony in diese Richtung gehen wird und ein ähnliches System fahren wird. Und da stelle ich mir jetzt bei diesem ganzen Preiskampf die Frage, inwiefern ist es sinnvoll, jetzt einen Undercut von $100 zu machen oder 100 Euro, was klar eine Menge Geld sein kann für die Leute. Gleichzeitig, wenn wir gucken, wer Videospiele spielt und wie viel Videospiele kosten, Johannes hat ja schon gesagt, demnächst 70 Euro pro AAA-Game. Das heißt, wenn ich FIFA, Madden und noch ein
Call of Duty
und Fallout 17 kaufen will, dann habe ich schon fast so viel, dann habe ich 200 Euro ausgegeben und bin schon, also noch ein viertes Spiel und dann habe ich schon fast den Preis, für 4 Spiele habe ich schon wieder fast den Preis für die PlayStation, für die Xbox Series S drin. Das heißt, die Spielekosten sind das, womit das Geld im Endeffekt ja gemacht wird, die im besten Fall Digitalverkäufe sogar, weil du dann keine Discs herstellen musst, weil du dich nicht mit den ganzen Händlern kurzschließen musst, da vielleicht nochmal auf dem Weg irgendwas abdrücken musst. Da leuchtet mir tatsächlich ein Unterschied von, man verzeihe es mir und für mich sind 100 Euro viel Geld, aber trotzdem denke ich mir tatsächlich, wenn ich höre, ja, es hat halt weniger Auflösung. Ja, es hat halt nichts besondere Neuerungen, was das angeht. Ja, es hat halt weniger Rechenkraft als die andere Konsole. Und auch wenn die Xbox Series S bestimmt die Spiele vernünftig abspielen kann, halt, und ich meine, den Unterschied zwischen 2,5 und 4K sehen manche Augen sowieso nicht mehr wirklich. Aber es fühlt sich einfach an wie ich glaube, dass es sich für technikversessenere Menschen als ich noch viel mehr so anfühlen wird, als würde man mit der Xbox Series S einen faulen Kompromiss gerade kaufen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich Lust auf diesen faulen Kompromiss haben, nur um 100 Euro zu sparen, also sprich in der Konkurrenz zu Sony. Und die Leute, die ein optisches Laufwerk haben wollen, weil sie sich einreden, dass sie damit ganz viel Geld sparen oder weil sie wissen, dass sie damit ganz viel Geld sparen, die werden sowieso nicht die günstigere Version nehmen. Also bin ich ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass Microsoft vielleicht mit den richtigen Absichten, aber mit den falschen Mitteln versucht, die Leute mehr zum Digitalen zu bringen. Wie verstehst du das mit dieser Entscheidung, dass Sony eine gleich starke Version ohne optisches Laufwerk bringt und Xbox gerade bei dem Markt, wo wir glauben, dass mehr drauf gesetzt wird, sagt, ja, dann halt nicht so viel Leistung, weil es gab ja auch bei der letzten Konsolengeneration keinen Streit um Teraflops und Millisekunden beim Laden.
Ja, ich bin mir da auch nicht sicher, in welche Richtung Microsoft oder was Microsofts großer Plan dahinter ist.
Gut, wer weiß das auch schon, wenn du deine Konsolen Xbox Series S und Xbox Series X nennst. Okay, Entschuldigung.
Ja, also Konzerne und der große Plan, das ist immer, das ist ein leidiges und oft von Enttäuschung geprägtes Thema. Aber zurück zur Xbox Series S / X. Wie gesagt, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass die Überlegung von Microsoft da ist, dass erstens, sie wollen krampfhaft was anderes rausbringen. Also wenn sie jetzt die Xbox Series X rausgebracht hätten und der einzige Unterschied wären 100 Euro und ein fehlendes analoges Laufwerk gewesen, dann hätte man, wäre ein fehlender Unterschied viel klarer hervorgetreten. Und vielleicht ist das auch der Versuch, das ist ja so eine Verkaufstaktik, zu sagen, wenn wir hier diese abgespeckte Version haben, gibt es vielleicht ein paar Leute, die dann das Gefühl haben, oh Gott, dann muss ich ja die richtige Version kaufen, um ja das volle, das gute Gefühl zu haben. Verstehst du? Das ist so, wie wenn man im Supermarkt die mittelteuren Sachen zwischen die billigen, die ja nicht gut sein können, und die teuren, die man sich nicht leisten kann, stellt. Damit halt sich die Mittelware so gut verkauft. Aber dann wiederum, das wäre natürlich eigentlich ziemlich blödsinnig, dann so viel Geld in diese Kompromisskonsole rein zu pulvern. Es muss also einen anderen Grund geben. Vielleicht hat Microsoft so ein bisschen im Blick die Leute, die sich auch potenziell eine Switch zulegen würden, die ja auch nicht so viel Kraft unter ihrem portablen Bildschirm hat, was für viele aber okay zu sein scheint, weil die Switch sich ja überraschend gut verkauft. Und deswegen sagen sie vielleicht haben wir da in diesem Kundensegment noch ein bisschen Chance, Geldbeutel vielleicht ein bisschen kleiner. Vielleicht sind das auch eher so Casual-SpielerInnen. Ja, vielleicht sind das Leute, die gar nicht so viel Zeit haben und sich denken, boah, 500 Euro für eine Konsole, die ich sowieso nicht so viel nutze, spare ich mir lieber, aber 300 Euro, hey, das kann ich mir noch ein bisschen leisten, und dazu dann der Game Pass. Und ich glaube, das könnte vielleicht so ein Grund sein, für sich die Xbox Series X, sorry, nein, da ist dann der Fehler, Xbox Series X zu kaufen.
S, du hast nochmal X gesagt.
Habe ich nochmal? Ja. Boah, leck mich im Arsch. Das ist aber auch scheiße mit den Namen.
Ganz kurzer Exkurs dann von mir, also wirklich ganz kurz, zur Switch. Da würde ich jetzt aber wiederum dann entgegnen, die Switch hat ja irgendein Konzept, mit dem sie die Leute auch geködert hat. Die Switch hat von vornherein gar nicht gesagt, ey, es geht gar nicht um die coole Grafik und sonst was, sondern ich weiß, die Trailer haben gezeigt, wie wir alle unterwegs sind und das spielen. Und ich habe auch schon tatsächlich relativ viele Kinder und auch schon ein paar Erwachsene im Zug zum Beispiel, also vor
ich Corona, auch, ja, ja.
Gesehen, die damit gezockt haben. Und das ist auch cool und das ist auch praktisch. Das ist ja der Grund, warum ich immer wieder, wenn ich meine PS Vita wie jetzt wieder bei mir habe, weil ich unterwegs bin und denke, das ist schon ein geiles Teil, dass Sony so blöd war und dafür gefühlt 400 Euro haben wollte. Meine Herren. Aber, seien wir ehrlich, Nintendo hat sich gedacht, die waren selber mal irgendwie im Pausenraum und jemand hat gesagt, ey, kommst du mal die 5 Meter zu mir rüber, um mit mir zu zocken? Und der andere sagte, nee, weißt du was, ich bin so eine faule Sau. Ich wünschte, ich könnte einfach hier liegen bleiben und mit dir zocken. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute zu Hause einfach sagen, ich zock jetzt im Bett weiter Switch. Ich will jetzt im Bett liegen mit ein bisschen Ben & Jerry's und links noch Netflix auf meinem Laptop laufen lassen und die Welt war heute schlecht zu mir und ich werde das ausbügeln mit einer schönen Runde Gilmore Girls und Breath of the Wild. Ist so meine Fantasie zu...
Ich glaube, Max, das ist keine Fantasie.
Aber also...
Das ist Details mögen sich unterscheiden, also eher Gilmore Girls... wird vielleicht durch was anderes ersetzt als, Breath of the Wild wird wahrscheinlich für viele so ein bisschen der Wohlfühl.
Okay, sie gucken Game of Thrones, alle 7 Staffeln. So, genug Popkultur und nochmal kurz zurück zu unserem Thema. Also, Punkt ist klar geworden, ich sehe einfach, ich muss tatsächlich sagen, und das ist kein irgendwie Diss auf Microsoft, weil ich am Anfang dachte, ey, so ein niedriger Preis, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, aber desto länger ich drüber nachgedacht habe, hat sich dann diese Series S wie Schnitzel.
Die Schnitzel-Xbox.
Die Schnitzelbox. Die Schnitzelbox hat sich irgendwie nach einer billigen Alternative angehört, wogegen ich bei Sony nur das Gefühl habe, dass mir ziemlich offensichtlich von dem Pusher an der Ecke gesagt wird, ey, wenn du zu mir kommst, ist es immer billiger. Und dann so, ja, okay, dann bin ich jetzt wohl abhängig.
Wir müssen uns natürlich auch klar machen, dass ja nicht nur die Spiele dann als Kosten dazukommen. Darum geht es uns ja. Es geht ja nicht nur um diese 500, 600 Euro Einstiegsinvestition, sondern mit dem Game Pass oder dem Sony Plus Collection Dingsbums.
Und das den regulären Abos, also dem einfach nur, dass du online hier spielen kannst. Ich weiß nicht, ob das im Game Pass automatisch, ob das jetzt der Game Pass ist.
Das weiß ich auch nicht, aber das wird dann nicht so einen Unterschied machen. Das kann man dann im Kombi mit 5 Euro mehr verkaufen oder sowas.
Ja, genau.
Was ich mir halt denke, ist, das sind laufende Kosten, die die Leute haben werden. Und es ist laufende Kosten, die dann an Sony oder Microsoft bezahlt werden. Das heißt, wenn die direkten Verkäufe fehlen von den großen Titeln, die in diesen Kollektionen dabei sind, das heißt, dass die Entwickler davon und Entwicklerinnen nur eben einen kleinen Bruchteil sozusagen Tantiemen bekommen. Es bringt für Microsoft und Sony ganz viel, ihre Abo-Systeme zu pushen, weil sie dadurch einen monatlichen Umsatz einfach generieren, einen sicheren monatlichen Umsatz. Das ist für die super. Ja, das ist super, um zu planen, das ist super, um einen Konzern am Laufen zu halten. Und alles, was sie dafür tun müssen, ist ein Bruchteil dieses Umsatzes, den sie machen, dann an andere zu verteilen. Und da habe ich die Angst so ein bisschen, dass eben kleinere Entwickler, die immer und immer wieder beweisen, dass sie die eigentliche Innovationskraft sind in dieser Industrie, dass die natürlich außen vor bleiben.
Darüber können wir nächste Woche auch gerne nochmal sprechen, weil es natürlich auch, ich sage jetzt nicht fest, dass das unser Thema wird, weil gerade wo Johannes das anspricht mit Innovation und Nicht-Innovation, wir haben natürlich auch brav außer der ziemlich kurz, ich glaube 1,5 Minuten Ankündigung, was jetzt der Preis für die PlayStation ist, haben wir natürlich auch ein paar Spielevorschauen gesehen, teils von Exklusivtiteln, teils von nicht so Exklusivtiteln mit Männern, die Waffen tragen und ballern.
Genau, sehr schön fand ich beispielsweise beim Final Fantasy 16 Trailer, über den wir vielleicht nächste Woche auch reden werden.
Bestimmt, du kennst mich.
Eben deswegen fand ich Footage Captured on PC Emulating PS5 Hardware. Und am Ende so PlayStation Console Exclusive Sternchen Later Available on PC.
Gut, und da sind wir. Zum Glück ist das Thema Timed Exclusive limitierte Exklusivität. Zum Glück ist das ein Thema, was wir ja seit uns nicht mehr groß wundern müssen, seit der Tomb Raider-Geschichte damals.
Ich wiederhole nur noch mal den Slogan, there's no limit to play. Ja, offensichtlich doch.
There's no limit to play after a limited exclusivity. Oder so. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass auch ihr eine der begrenzten Anzahl von downloadbaren Episodenstückzahlen dieser Folge noch bekommen konntet. Auch unsere alten. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel. Ich habe ins Lager geguckt, Johannes. Und also, ich weiß nicht, sah ziemlich leer aus.
Nee, da müssen wir vielleicht noch mal die Kopiermaschinen anwerfen. Kommt natürlich auf die Nachfrage drauf an.
Gott, wir müssen die neue halt aufnehmen, weil wir die alten Folgen gar nicht mehr haben. Und wir müssen die alle nachspielen.
Wir müssen uns jetzt nochmal zurückversetzen ins Jahr 2014, Max.
Wir casten Johannes. Wir casten uns. Wir suchen einen Johannes und einen Max, die alle alten Folgen nochmal neu und diesmal bitte unterhaltsam und lustig aufnehmen, damit es diesmal was wird mit dem großen Games-Durchbruch.
Und was machen wir dann? Geben wir dann Till und Walde auch so Cameos als ihr...
Als sie selbst, meinst
machen,
du?
Das, ja, ja.
Das wär ziemlich Meta. Also, wir freuen uns auf eure Serienideen zu Mehrspieler, The Greatest Podcast That Never Was, Klammer auf, Popular, Klammer zu. und freuen uns sehr auf euer Feedback, natürlich auch dazu, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Wäre für uns auch immer spannend zu wissen, wie ihr eben dieses Thema Geld seht, weil ich genug Leute kenne, die sagen, naja, Videospiele ist halt nun mal ein teures Hobby. Es gibt aber auch so Pfennigfüchse, also gefühlte Pfennigfüchse wie Johannes und ich, und dann merken wir irgendwann, aber wo kommt diese ungespielte Pile of Shame her, in die man ja dann doch am Ende irgendwie mehr Geld gesteckt hat, als man stecken wollte. Man kann es leider nicht trennen. Es ist ein Unterhaltungsgut und das kostet nun mal. Und natürlich ist es uns das wert, aber heißt ja nicht, dass man alles jedem in den Rachen schmeißen muss. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem wahrscheinlich offeneren und nicht ganz so langen Thema und wünschen euch eine wunderbare Woche. Johannes?
Ja. Dem kann ich mich nur anschließen, Max. Das hast du wunderschön gesagt, deswegen schweige ich.
Das musst du aber nicht, weil du den Leuten ja sagen könntest, von wem unsere Musik kommt.
Ach so. Warte mal, wie hießen die nochmal? Ich bin so alt geworden, Max.
Glory of Glow-Ann.
Richtig. Die glühenden Johannen Nas.
Vielen Dank an die freundlichen, inzwischen ja auch Herren, nicht mehr Jungs. Und ach, wir werden alle älter, Johannes. Wir werden alle älter. Aber nicht reicher.
Da können wir dann auch beim nächsten Mal drüber reden. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.